bin kein Musikfan. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von Musik. Ich bin wahrscheinlich ein normaler Durchschnittshörer, der hört sich das an und sagt, ja, ist hübsch oder nicht. Aber ich bin jetzt, so wie sich das andere vielleicht vorstellen, so ein Radiomoderator, der sitzt in Bergen von CDs früher und hört sich die an. Ich wollte den Leuten immer eine Geschichte erzählen. Ja. Ich war immer der übers Wort gekommen ist. Und Musik war für mich immer eher störend. Ich wollte am liebsten was erzählen.
Ja. Es hörten im Peak durchschnittlich 500, eine halbe Million Menschen ja. euch zu.
Ja.
Dir zu.
Ja.
Ne, wir hatten schon das Thema, wenn du dich verhaspelst, kriegen das 500.000 Menschen mit. Mhm. Sagen, Mensch, der Köte schon wieder. Mhm. Aber ihr habt ja auch eine Verantwortung, Gesellschaftsverantwortung ja. letztendlich auch. Ihr könnt ja auch Meinungen ja. fördern, Meinungen manipulieren.
Ja.
Wie geht ihr damit politischen Themen? Seid ihr damit umgegangen?
Miri hat gesagt, darauf verlasse ich mich nicht. Und sie hat wirklich alles, und ich schwöre, alles vorbereitet, damit ich weiterleben kann. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Lebensleistung. Also mir ist das schon zu ihren Lebzeiten noch bewusst gewesen. Aber die ganze Dimension, das ganze Ausmaß dessen, das habe ich wirklich erst begriffen, ja, als es dann soweit war.
Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken, Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Carsten Köthe. Mein heutiger Teegast ist zumindest für mich, und ich bin mir auch ganz sicher für ganz, ganz viele, die Stimme Schleswig-Holsteins. Ich glaube, ganz, ganz viele sind aufgewachsen mit Carsten Köthes Frühstücksclub. In meiner Kindheit lief immer Radio Schleswig-Holstein und Carsten Köthe. Ich bin mir sicher, euch geht es auch so, und ich bin so froh, dass anlässlich meines 5-jährigen Bestehens
ja.
die Stimme Schleswig-Holsteins heute hier im Podcast ist und ich dich persönlich kennenlernen darf und ihr alle auch über Torres Tea Time Tour. Und damit sage ich Moin, Carsten.
Moin und vielen Dank für die Einladung und vorab schon mal Glückwunsch zum 5-jährigen.
Vielen Dank. Dir hätte man Glückwunsch zum 37-jährigen sagen können, ne?
Ja, 87, die ersten kleinen Schritte im Radio, genau. Ist schnell gegangen, die Zeit, mein lieber Schwan.
Zeit verfliegt. Kann ich auch sagen, rückblickend, das ist wirklich Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Aber das soll hier heute nicht um mich gehen. Es soll um die Person Carsten Köthe gehen. Wer ist das eigentlich, von dem man immer so viel gehört hat, auch noch häufig hört?
Ja.
Aber natürlich erzählst du auch viele Geschichten. Man weiß auch viel von dir. Ja. Aber dich jetzt mal so hautnah mehr oder weniger zu erleben, 30, 40 Minuten lang, da habe ich mich sehr drauf gefreut.
Oh,
und vielen Dank, dass Jörg Lange
ja.
uns connected hat. Ich hatte Jörg ja. angeschrieben, Mensch, Jörg, meinst du, Carsten wird das machen? Er sagt, ja, so wie ich Carsten kenne, ja. der hat er Lust drauf. Ja.
Klar. Also immer gerne. Ich freue mich wirklich. Vor allem freue ich mich, in diesem Ambiente zu sein, weil ich habe sowas, was du ja hast, noch nie gesehen. Können wir ja auch noch mal ein paar Fragen stellen. Also würde ich dir gerne stellen,
wenn es okay ist. Das ist voll in Ordnung. Und
jo.
Tatsächlich, als du reinkamst, habe ich das gesehen, diese Reaktion, die du gerade beschrieben hast. Also es freut mich sehr. Das ist ja ganz toll. Wir waren zu Beginn, als wir uns kennenlernten, wo wollen wir das hier machen? Mensch, ich komme mit dem Wohnmobil. Da brauchen wir ein bisschen Platz. Du sagst auf der Auffahrt in Kiel, schwierig.
Ja.
Ich sag auf Sylt, wo du ja auch, im Wochentakt wechselst du ja.
Genau.
Im Wochentakt. Auf Sylt ist für mich schwierig, mit dem Autozug,
ja.
ist möglich, aber gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Ja.
Und du sagst, jo, Tore, da gibt es was.
Ja.
Nämlich hier, wo wir uns gerade befinden.
Genau.
Deswegen, meine Eingangsfrage ist immer, Mensch, wo befinden wir uns gerade?
Ja.
Erzähl mal, wo wir uns befinden
ja.
und warum du diesen Ort vorgeschlagen hast.
Das ist hier tatsächlich der Parkplatz des Friedhofs in Kiel-Russe. Also, und hier auf dem Friedhof ist tatsächlich meine Frau begraben, keine 150 Meter von hier. Und es ist natürlich dadurch hier schön ruhig. Ne, das ist das eine, was uns denn ja tatsächlich zugutekommt. Und zum anderen, natürlich habe ich zu Anfang Schwierigkeiten gehabt, hier an diesen Ort zu gehen. Aber inzwischen ist es so, dass ich, also gerne hier bin, ist jetzt auch Quatsch, aber mich nicht mehr so völlig unwohl fühle. Und so ist meine Frau ein bisschen auch mit dabei, gibt mir auch ein gutes Gefühl. Also deshalb finde ich, ist es eigentlich ein ganz passender Ort.
Wie oft bist du hier auf dem Friedhof? Wie oft besuchst du deine Frau?
Eigentlich, wenn ich in Kiel bin, tatsächlich fast jeden Tag irgendwie. Das hat sie sich auch so gewünscht. Also jetzt gar nicht zwanghaft, sondern einfach so, das ist von mir zu Hause zu Fuß, sage ich mal, irgendwie 10 Minuten entfernt. Und sie hat sich mir vorgestellt, auch Mensch, komm, ne, wenn das mal so ist, dann kannst du eine kleine Abendrunde drehen. Direkt bei ihrem Grab ist so eine Bank, kann ich mich hinsetzen und dann ja, den neuesten Schnack vom Tag erzählen irgendwie. Und zu Anfang, wie gesagt, ist das ein ein mordsblödes Gefühl. Da sitzt du da wie so ein verlorenes Etwas und denkst, okay, jetzt bist du Witwer. Das ist irgendwie auch schon so ein böses Wort. Aber inzwischen, ich bin auch oft mit einer Freundin hier, die gegenüber wohnt und einem Hund. Und dann drehen wir gemeinsam eine Runde und setzen uns da hin und schnacken ein bisschen. Also insofern, inzwischen fällt es ein bisschen leichter. Das ist einfach so.
Sag mal, wo du gerade wohnst, beziehungsweise bei wem du letztendlich als WG-Bewohner wohnst.
Das ist auf Sylt tatsächlich.
Die Situation ist auf Sylt. Aber trotzdem, passt ja dazu.
Ja, genau. Also das ist tatsächlich, auf Sylt wohne ich jetzt seit ein paar Wochen mit der besten Freundin meiner Frau zusammen in einer Wohngemeinschaft. Also ich musste aus meiner Wohnung raus. Mhm. Ich hatte absolut so eine kleine Wohnung mit Miri noch gemeinsam so und musste dann da raus und hatte mir Wohnung angeguckt und hat auch was gefunden, aber natürlich Sylter Preise, wo du auch sagst, oh Mensch, Carsten, komm. Und dann irgendwann rief sie an und sagt, du vergisst deine Wohnungssuche, wir ziehen zusammen, weil bei mir ist ein Zimmer frei. Und dann habe ich gesagt, das können wir nicht machen. Also ihr müsst dazu wissen, sie ist groß und jung und irrsinnig hübsch. Und ich daneben, ich sag,
klingt wie du.
Also es passt nichts. Ich sag, die Insel wird über uns reden. Und sie hat gesagt, Carsten, wir waren doch auch schon mal zusammen im Urlaub, waren wir wirklich. Ne? Aber nochmal, also als bester Freund und beste Freundin, nicht mehr, nicht weniger. Und da wird auch nie mehr draus werden. Also so betrunken kann die gar nicht sein. Und jetzt wohnen wir seit 2 Monaten da irgendwie zusammen, WG, noch mit Handwerkern im Haus und einem Hund. Und ich lerne gerade jeden Tag viel Neues dazu. Aber es hält mich jung und bis jetzt, toi, funktioniert das Ganze.
Ja.
Und ich bin sicher, dass Miri von oben klatscht, weil das war eigentlich so die Variante, die wir uns vorgestellt haben quasi. Such dir einen guten Buddy, such dir jemanden, mit dem du Spaß haben kannst, such dir jemanden, mit dem du verrückte Dinge tun kannst. Aber wo nicht die Gefahr besteht, dass der eine dem anderen mal an den Hintern fasst und die Gefahr ist wirklich bei null.
Gut. Der Verlust deiner Frau ist jetzt 2 Jahre.
2 Jahre, genau.
Ungefähr.
Ja.
Wie bist du damals aus deinem Tief gekommen? Wie hast du das geschafft, trotzdem noch am Leben teilzunehmen? Du hast ja auch relativ schnell wieder angefangen zu produzieren.
Genau.
Wie hältst du deine Lebensfreude aufrecht?
Hat eigentlich auch alles mit Miri zu tun, weil sie das alles für mich so vorbereitet hat. Also
erzähl mal bitte, weil das war ja kein spontanes Ableben.
Nein, Miri war seit 2008 krebskrank und dann war es ein paar Jahre gut. Dann gab es einen kleinen Rückfall, dann bekam sie irgendwann Metastasen, das war 2016, glaube ich. Dann war die Prognose nahe 3 Jahre etwa. Und da hat sie gesagt, nee, also 3 Jahre, das langt beim besten Willen nicht, ich brauche mehr. Und am Ende hat sie dann tatsächlich mit allem, was sie da reingehauen hat, 6 Jahre draus gemacht. Und sie hat in den letzten Monaten ihres Lebens oder sogar in den letzten 2, 3 Jahren, glaube ich, alles für mich vorbereitet, damit ich weiterleben kann. Also sie hat ihre ganzen Freundinnen gebimst und gesagt, ihr lasst ihn nicht aus den Augen. Ich bin eigentlich eher so ein Eingraber. Der glaubt, alles mit sich selber ausmachen zu können. Er ist stark genug, er schafft das.
Nur so ein typischer Mann.
Ja, wollte
ich so sagen. Nach dem Motto,
wir brauchen das nicht.
So. Nee.
Und Miri hat gesagt, darauf verlasse ich mich nicht. Und sie hat wirklich alles, und ich schwöre, alles vorbereitet, damit ich weiterleben kann. Und das, finde ich, ist eine unglaubliche Lebensleistung. Also mir ist das schon zu ihren Lebzeiten noch bewusst gewesen, aber die ganze Dimension, das ganze Ausmaß dessen, das habe ich wirklich erst begriffen, als es dann soweit war. Also ich habe nicht eine Sekunde diese Einsamkeit gespürt, ihre Mädels, und die sind alle deutlich jünger als ich. Und meine Mitbewohnerin, wie gesagt, auch noch groß und bildhübsch. So, jeden Tag, sowohl hier in Kiel als auch auf Sylt, nach dem Motto, was machen wir heute, Carsten? Ich sage, Mensch, ich müsste jetzt auch zu Hause mal feudeln. Nein, und immer haben sie mich mitgenommen, zu Anfang vielleicht aus Pflichtgefühl. Inzwischen glaube ich tatsächlich, dass da einfach auch so Freundschaften, ansonsten hätte die auf Sylt mich nicht gefragt, willst du mit mir zusammenziehen? Also machst du ja nicht.
Du wirkst ja auch wie ein umgänglicher Typ.
Bin ich, weiß ich nicht, müssen andere beurteilen, aber ich glaube schon, dass ich relativ pflegeleicht bin, ja.
Was man ja auch noch dazu sagen muss, du hast ja auch die Sendung mit deiner Frau auf Sylt zusammen gehostet, produziert.
Genau.
4 Wochen ungefähr nach dem Ableben deiner Frau warst du wieder im Tonstudio. Mhm. Für viele überraschend, wie schnell du wieder da warst. Mhm. Kannst du uns da mal mitnehmen, was das für ein Gefühl war, das jetzt weiterzumachen, an selben Ort und Stelle, aber alleine.
Mhm. Auch das war ihr Wunsch tatsächlich. Sie hat gesagt, Carsten, lass dir nicht zu viel Zeit, weil sie immer Angst hatte, so, wenn man zu lange raus ist, zu lange zu Hause ist, die Wand anguckt. Sie hat gesagt, dann fängst du an zu grübeln. Sieh zu, dass du so schnell es irgend geht, wieder das versuchst zu machen, auch wenn es noch so schwer fällt. Und das war, ja, es war stramm, muss ich dazu sagen. Das war stramm. Ich habe versucht, meinen Hörerinnen und Hörern in der ersten Sendung zu sagen, auch bei Facebook, ich sage, Leute, ich sage, erwartet bitte von mir keine Wunderdinge. Also nicht heute und nicht morgen und nicht übermorgen. Aber ich sage, wenn wir uns gemeinsam Zeit lassen und wenn ihr ein bisschen Geduld mit mir habt, dann wird das wieder schön. Es wird anders, aber es wird auch wieder schön. Und so ist es denn tatsächlich jetzt auch geworden. Aber ich muss dazu sagen, wir haben auch in den letzten 2 Jahren, als Miri noch lebte, im Grunde immer schon den Gedanken durchgespielt, wie komme ich durch die Sendung, wenn sie mal nicht mehr da ist? Wie schaffe ich das alleine?
Das ist für mich eine unvorstellbare Situation, zu wissen, die Zeit läuft bald ab. Du hast schon gesagt, es ging ganz, ganz viel von Miri aus, dass sie dafür vorgesorgt hat schon, aber trotzdem, was ist das für eine Situation für dich gewesen, mit diesem Wissen, mit dieser Gewissheit zu leben, dass wirklich der Countdown läuft und es jeden Tag vorbei sein kann? Ich kann es mir nicht vorstellen, ich möchte es auch mir nicht vorstellen.
Nein, möchte sich keiner vorstellen und wünsche ich auch irgendwie meinem ärgsten Feind nicht. Aber auch da hat es dann ganz viel tatsächlich mit der Art und Weise zu tun, wie Miri die Sache angegangen ist. Also eine Zeitungskollegin hat, nachdem sie gestorben war, geschrieben, du hast dem Tod ins Gesicht gespuckt. Und da ist eine Menge dran. Du musst dir vorstellen, irgendwann, das war, glaube ich, ein Jahr vor ihrem Tod, es war ein Sommertag, 25 Grad, blauer Himmel. Und da hat sie zu mir gesagt, ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns einen Grab kaufen. Ich sage, nee, natürlich, logisch. Heute morgen beim Aufwachen habe ich noch gedacht, Mensch, die Sonne scheint, wir müssen uns einen Grab kaufen. Und dann sind wir hier zum Friedhof und so eine Friedhofsdame stand da mit so einem Klemmbrett. Und meine Frau war braun gebrannt, ein Blümchenkleid wie das blühende Leben. Und die sagt, darf ich fragen, wer verstorben ist? Und Miri hat gesagt, noch keiner, aber ich bald. Und dann haben wir uns hier so ein Grab ausgesucht. Und ich habe immer 10 Meter daneben gestanden. Und sie hat immer gerufen, wo willst du denn nun liegen? Ich sage, ich will gar nicht liegen, ich will hier mit dir stehen. Verdammt. Und dann haben wir uns aber dieses Grab gekauft. Und als es dann nachher weiterging, waren wir beim Bestatter. Wir haben beim Bestatter alles vorbereitet. Dann haben wir uns einen Grabstein gekauft. Dann haben wir mit einer Freundin zusammen ihr Erinnerungsfest geplant. Sie wollte keine Trauerfeier. Also mit anderen Worten, sie hat mich durch diese ganze Zeit geführt. Und als es soweit war, hatte ich einen Ordner. Und ich musste den nur aufklappen und musste nur mit Grün abhaken. Alles erledigt. Und dadurch ist es für mich einfacher gewesen. Oder mal andersrum gesagt, ich stelle mir diese andere Variante noch schlimmer vor. Du streitest dich morgens am Frühstückstisch, du gehst außer Haustür und kriegst draußen einen Herzinfarkt oder der LKW-Fahrer kriegt die Kurve nicht und nichts ist geregelt, nichts ist gesagt, nichts ist organisiert. Das stelle ich mir noch brutaler vor. Wir haben wirklich alles. Es war alles besprochen, es war alles geregelt. Das nimmt nichts von dem Schrecken in dem Moment. Aber mir hat diese ganze Vorbereitung, die Miri getroffen hat, und nochmal, das ist eine irrsinnige Lebensleistung, finde ich, mir hat das tatsächlich unfassbar geholfen und war auch der Grund, weshalb ich dann 4 Wochen später schon wieder sagen konnte, okay, komm Carsten, rappel dich auf.
Wie steht es denn um dich gesundheitlich? Fans von dir wissen, du bist auch krank,
genau,
schwer krank, schon lange.
Genau.
Wie steht es um dich?
Genau, bei mir ist es eigentlich so, ich habe chronisch-lymphatische Leukämie. Das ist also eine Leukämieform, die nicht wieder weggeht, die man ganz gut behandeln kann. Bei mir liegt so eine Mutation vor, die das Ganze wahrscheinlich mal etwas schwieriger macht. Aber bis dahin kriege ich Medikament, das bei mir gut wirkt, nahezu nebenwirkungsfrei tatsächlich. Das hilft mir noch. Irgendwann wird's mal nicht mehr helfen. Dann kommt vielleicht in der Zwischenzeit irgendwas Neues auf den Markt, wo wir uns noch ein bisschen rüber retten können. Aber so gesehen, es geht mir gut. Tatsächlich, ich lebe mit dieser Krankheit ganz gut. Und ich habe ja von Miri gelernt, wie man mit Krebs umgehen muss. Also insofern habe ich auch da die beste Lehrerin überhaupt der Welt gehabt. Also ich komme klar.
Dann nimm uns doch mal bitte mit in deinen jetzigen Alltag. Wie sieht das Leben von Carsten Köthe in 2024 auf? Ich habe aufgeschnappt, du verbringst eine Weile, paar Tage auf Sylt.
Genau.
Paar Tage hier in Kiel.
Genau.
Und was machst du hier so die Zeit? Wie gestaltest du deinen Alltag?
Ja, also eigentlich mein Hauptleben tatsächlich spielt sich auf Sylt ab, weil auf Sylt habe ich mein RSH auf Sylt Studio. Das ist mitten in der City von Westerland. Das ist winzig, ohne Frischluftzufuhr. Also wenn du da 4 Stunden drin warst und ein Studiogast kommt rein, der fällt rückwärts wieder raus, weil wirklich Sauerstoff ist null. Da sende ich tatsächlich, nach der Sendung sehe ich zu, dass ich relativ schnell rauskomme, weil also zum einen kannst du da drin nicht mehr atmen, zum anderen, ich bin ja auch mein eigener Reporter, ich bin mein eigener Redakteur, ich bin mein eigener Facebook-Mensch, also insofern.
Du machst alles selbst?
Ja, bin ich dann auf der Insel unterwegs und guck, was erlebst du und was ist hier los, natürlich jetzt in der Saison Veranstaltungen ohne Ende, wo man sich denn zumindest mal sehen lässt, um zu gucken, was ist da los irgendwie. Und das ist das Leben auf Sylt, wie gesagt, neuerdings in der WG, was sehr spannend ist, auch schon mit dem Hund, also dass so ein Hund dein Leben bestimmt. Ich lerne da gerade wirklich so viel dazu, es ist lustig. Und dann habe ich aber natürlich auch immer noch Termine hier in Kiel. Meine Mutti ist hier im Pflegeheim. Ich habe selbst natürlich Kliniktermine. Ich habe Arzttermine so. Und dann habe ich tatsächlich so ein kleines Notstudio bei mir im Arbeitszimmer. Also wenn wir alle Stricke reißen, dann kann ich auch quasi von hier aus Kiel senden. Und dann habe ich halt diese, keine Ahnung, 2-3 Tage, die ich hier habe. So, ich habe hier ein Häuschen, einen kleinen Garten. Und dann muss ich hoffen, dass das Wetter gut ist und dass ich irgendwie des Unkrauts Herr werde. Also ich habe vor unserer kleinen Sendung hier, habe ich nochmal 2 Stunden Efeu versucht wegzurecken. Und
erst die Arbeit, dann das Vergnügen.
Ja, so in etwa, ja. So in etwa. Und ansonsten, hiernach geht's direkt zur Mutti ins Pflegeheim. Mutti wird demnächst 94 und
was bereitet dir denn Freude, Carsten? Weil wenn ich das höre, Pflegeheim,
ja.
Arzttermin,
Kliniktermin,
ja. Termin, Efeu.
Ja. Ja.
Arbeit.
Ja.
So.
Ja. Du hast recht.
Ja.
Es klingt gruselig, aber eigentlich, ich bin ein positiver Mensch. Eigentlich bereitet mir tatsächlich alles Freude. Mir bereitet jeder Tag Freude. Wenn ich morgens aufstehe und die Sonne scheint, bereitet mir Freude.
War das schon früher so oder erst seit der Krankheit?
Nee, ich bin tatsächlich grundsätzlich. Ich bin grundsätzlich irgendwie ein ganz positiver Mensch immer gewesen. Der immer versucht hat, das irgendwie Schöne zu sehen und sich gesagt hat, was soll ich mich aufregen. So eine Krankheit, glaube ich, steigert das Ganze nochmal, weil das dir halt vor Augen hält, ey, das kann auch alles hier mal ganz schnell einen anderen Weg laufen und Miris Geschichte sowieso. Aber Miris Wunsch war, dass ich glücklich werde und dass ich glücklich weitermache und ich habe ihr das in den letzten Minuten ihres Lebens mantraartig versprochen und gesagt, mach dich auf den Weg, ich kann das alles. Und insofern bin ich glücklich und es gibt eigentlich auch keinen Grund für mich, wenn ich ehrlich bin, unglücklich zu sein. Klar gibt es schönere Sachen als Friedhof und Pflegeheim, aber Mutti freut sich, wenn ich komme, dann singt sie Lieder mit mir, so ob sie mich noch wirklich erkennt, ich weiß es gar nicht, jedenfalls tut sie so und das ist irgendwie auch ganz charmant und insofern ist alles gut.
Gut, dann wollen wir mal eine kleine Zeitreise machen.
Ja.
Wir wollen jetzt mal ein bisschen über den Frühstücksclub sprechen, über deine Zeit bei RSH, die gibt's ja immer noch, aber ne, die Prime Time zu deiner Zeit, die ist ja im Radio morgens tatsächlich die Prime Time.
Genau.
Die ist ja nicht um 20.15 Uhr, sondern morgens, wir wollen so ein bisschen, wie wurdest du Radiomoderator und auch auf das Thema Stimme so ein bisschen eingehen, weil eben beim Toncheck, ich lasse dann immer ein bisschen was einsprechen von dir, von mir, ich gucke, ist das laut genug, ist das leise, ist es zu leise und ich spiele dann ein bisschen was ab und dann fragte ich dich, Mensch, wie findest du denn deine Stimme?
Ja.
Und was sagtest du darauf hin?
Dass ich mich auch nach 37 Jahren noch nicht wirklich an meine Stimme gewöhnt habe.
Wahnsinn, das finde ich in der Tat. Ich hätte gedacht, du wärst der Einzige, der sagt, wenn ich hier abspiele, Mensch, das klingt aber gut. Ist tatsächlich so, dass du auch nach 3 Dekaden, bald 4, sagst, boah, Mensch.
Die als außergewöhnlich gut empfunden, aber.
Aber außergewöhnlich.
Ja, das wahrscheinlich. Auf jeden Fall verbinden viele damit etwas.
Ja.
Das ist denn ja irgendwie auch ein Zeichen, dass es nicht ganz verkehrt war.
Wie oft hörst du denn selber deine Stimme? Also ich höre die viel zu oft sondern wie oft hörst du deine Stimme noch selbst?
Ja, guck mal, ich produziere meine Sendung, ich nehme viele Takes auf, ich höre sie ab, ich verknüpfe sie dann in meinem Sendeplan und insofern höre ich sie tatsächlich relativ häufig. Ich achte natürlich nicht mehr so drauf. Ich achte mehr auf den Inhalt. Hast du alles richtig gesagt? Ist alles vernünftig formuliert? Ist das das, was du sagen willst? Also eher so. Ich achte jetzt nicht mehr auf die Stimme, aber ich höre sie tatsächlich durch die Art und Weise, wie ich arbeite, relativ häufig.
Bevor wir 30, 40 Jahre zurückgehen.
Ja.
Jetzt RSH auf Sylt
ja.
mit dir. Wie sieht da so ein Programm aus für diejenigen, die nicht so häufig auf Sylt sind und die Show verfolgen?
Ja, das ist eigentlich ein Programm, ich sag mal, für die Insel. Ja. So haben wir das mal erfunden, Miri und ich, vor inzwischen fast 9 Jahren. Und wir haben dann tatsächlich ganz viele, ganz kleine insulare Themen gemacht und haben dann aber irgendwann mal Streamzahlen bekommen. Und haben festgestellt, dass die meisten Menschen, die uns hören, auf der Insel sowieso im Radio, aber die hören uns über Internet, die hören uns in Hamburg, die hören uns in Nordrhein-Westfalen, die hören uns in Bayern, in Baden-Württemberg. Das sind Sylt-Urlauberinnen und Urlauber oder vielleicht Leute, die mich auch von früher noch kennen aus dem Frühstücksclub. Und dann haben wir angefangen, im Grunde genommen halbwegs eine normale Unterhaltungssendung daraus zu machen, aber natürlich mit Sylter Schwerpunkt. Und das ist das, was ich dann auch im Laufe der Jahre gelernt habe. Ganz viele Dinge, die im Leben passieren, kannst du irgendwie auf Sylt drehen, weil Sylt halt nun als Brennglas der Gesellschaft immer irgendetwas damit zu tun hat. Und dann kam noch Corona, als wir gar keine Interviews mehr machen konnten. Und dann Miri sagte, Carsten sagte, jetzt müssen wir uns was überlegen. Und dann sagte sie, lass uns doch einfach versuchen, eine Mischung aus Radio und Podcast zu machen. Du erzählst einfach aus deinem Leben, aus dem, was wir hier auf Sylt gemeinsam erlebt haben, was ja wahrscheinlich die meisten anderen Menschen auch erleben. Und das ist dann, glaube ich, wenn man von Erfolg sprechen kann, die Grundlage dafür geworden, dass wir heute oder ich da heute, glaube ich, ganz, ja, erfolgreich klingt es.
Hochfrequentiert.
Ja.
Und die
ja.
Leute hören es gerne. Sprechen dich drauf an. Du bist ja.
Ich glaube ja. Ich hoffe das. Sollen andere beurteilen, aber ich hoffe das jedenfalls. Ja. Also ich habe ein gutes Feedback.
Du sprichst ja mit einem Nordfriesen.
Ja.
Und wir Nordfriesen vergessen oft, dass Sylt ja zu uns gehört.
Ja.
Sylt ist special.
Ja.
Was fasziniert dich an Sylt? Positiv als auch negativ. Du hast es gerade schon mal angedeutet mit dem Brennglas.
Ja.
Aber erzähl doch mal, auch für uns Nordfriesen, was ist schön an Sylt?
Ja, also du musst dazu wissen, Miri und ich, wir haben wirklich Jahre vorher immer auf Sylt Urlaub gemacht. Weil wir waren nicht so die großen Wegflieger, wenn mal nach Mallorca, ansonsten Sylt. Wir haben dann irgendwann einen Freundeskreis kennengelernt. Aber wirklich, muss man auch dazu sagen, einen ganz normalen Freundeskreis. Leute mit zum Teil 2 der 3 Jobs, damit sie irgendwie am Ende des Monats da ihre...
Also Menschen, die schon auf Sylt
bezahlt.
Genau, Insulaner.
Aufgewachsen sind
Insulaner. Okay.
Auch ein paar zugereist.
Ja, sicher.
Miri hatte noch viel mehr Kontakte als ich, weil Miri war jahrelang mit ihrer Mädelsgruppe beim Windsurf World Cup. Ich habe aber gesagt, fahrt ihr dahin, ich bin zu alt dafür. Und hat dann Leute ohne Ende kennengelernt und eigentlich die ganz normale, schöne Seite von Sylt. Das Faszinierende, wie ich finde, ist immer noch, also von der Natur ganz zu schweigen, die ist sowieso unbezahlbar. Aber halt eben, dass du, wenn du den einen Tag sagst, ich will meine absolute Ruhe haben, dann fährst du ans Modem Cliff, du fährst in die Beraderupperheide, du fährst nach Arsum und du triffst keinen Menschen. Und am nächsten Tag kannst du, wenn du willst, dich kopfüber ins Getümmel stürzen. Und beides haben wir geliebt und beides liebe ich immer noch. Einen Tag so, anderen Tag so. Und das ist halt schon außergewöhnlich irgendwie. Und deshalb ist es für mich immer noch ein guter Spot.
Ist es. Ich glaube, auch mal, natürlich bestätigen sich gewisse Vorurteile. Aber wenn man auch mal eine gewisse Zeit auf Sylt verbringt und nicht nur die Einkaufsstraße in Westerland hoch und runter tigert und nicht nur mal durch Kampen läuft, sondern sich mal mit der Insel beschäftigt, mit den Menschen dort, kann man das nachvollziehen, was du gerade berichtest.
Unbedingt. Und vielleicht auch nochmal so dazu gesagt, als wir anfingen, da haben sich die Leute gar nicht so gefreut. Und ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, irgendwie, Mensch, die kennen dich doch. Die wissen, dass du eigentlich hoffentlich ein ganz netter bist irgendwie und die freuen sich gar nicht so. Und das habe ich erst später begriffen. Der Sylter klatscht nicht sofort. Der lehnt sich erstmal zurück und sagt, du wollen mal gucken, was du willst, Sportsfreund. Willst du wirklich ein Angebot machen? Oder willst du nur mit dem guten Namen Sylt hier mal irgendwie auf die Pauke hauen?
Ist das ein guter Name?
Ein Jahr kam der erst und sagte, ach, das ist ganz gut, was du machst. Und das ist für Sylter Verhältnis schon ein großes Kompliment.
In Nordfriesland sagt man, es dauert 2 Jahre, bis man einigermaßen akzeptiert wird.
Nach 2 Jahren sagte der erste zu mir, du bist einer von uns. Und da wusste ich, Carsten, jetzt bist du durch. Aber das hat wirklich, das dauert. Aber das ist auch okay, wie ich finde, weil da laufen so viele rum, die glauben, weißt du, so, wir machen hier mal ganz schnell die ganz große Welle und die sind alle auch nach genauso schneller Zeit wieder weg.
So, mehrfach schon angekündigt, Zeitreise.
Ja.
37 Jahre zurück, wir gehen in die 80er.
Ja.
Da war ich noch nicht mal in Planung.
Ja.
Und du wurdest entdeckt.
Ja.
Mehr oder weniger.
Ja.
Erzähl doch mal, wie wird man Radiomoderator?
Ja, also ich muss dazu sagen, ich wollte das immer werden.
Das war wirklich. Warum?
Ja, ich habe früher immer Radio gehört, NDR 2, den Club, das fand ich mega. Günter Fink, Wolf-Dieter Stubel, internationale Hitparade. Und ich wollte das auch können, was die konnten. Aber nun war früher bei Radio so weit weg, ich hätte auch sagen können, ich will Astronaut werden. Also die Wahrscheinlichkeit wäre da gleich groß. 86 ging RSH auf Sendung. Ich war bei der Bundeswehr, habe das jeden Morgen gehört. Ich hatte immer Frühdienst, ich war Datenerfasser. Und es klang so, als wären da ein paar Verrückte, die drei Schallplatten haben. Und so war das. Aber es war faszinierend. Und vom ersten Tag an waren sämtliche Radios in der gesamten Kaserne umgestellt. So, dann kommt 87. Ich war bei der Bundeswehr weg. Ich war Student in Kiel. Und ich war krank in meiner Studentenbude. Und auf meinem kleinen Nachttisch war so ein Radiowecker. Und ich hörte, wir suchen einen Co-Moderator für das Fußballpokalfinale in Berlin. HSV gegen die Stuttgarter Kickers. Und man sollte eine Reportage aufnehmen auf Kassettenrekorder. Den habe ich mir dann irgendwo organisiert und habe dann eine fiktive Moderation darauf gesprochen, eines Fußballspiels zwischen dem VfB Lübeck und Eutin 08. So, dann habe ich die Kassette abgegeben. Nun muss man dazu sagen, ich sah mit 25 noch aus wie 16 und Keks. Die haben also einer am Empfang bei RSH gesagt, Mensch, Kleiner, vielen Dank, hier hast du noch ein paar Aufkleber. Ne? So,
derzeit keine Praktika.
Ja, so weißt du, so in etwa. Ja. Mach erstmal deine Schule zu Ende, sieh zu, dass du hier rauskommst. Das war wirklich so. Ja. Und zwei Tage später klebte an meiner Zimmertür so ein gelber Post-it, weil wir hatten ja nur ein Telefon auf dem Flur, logisch, noch kein Handy-Zeitalter, dringend bei RSH anrufen. Und dann hatte ich also tatsächlich diesen Wettbewerb da gewonnen. Spötter überhaupt nicht sein einzige Teilnehmer gewesen. Ich glaube, das
und hoffe, das ist auch egal. So. Ist auch egal.
Ja, eben. Ne?
Du wurdest es.
Ja. Jedenfalls, ich durfte mitfliegen. Ja. War mein erster Flug. Ich war noch nie vorgeflogen. Berlin, Olympiastadion. Und ich durfte dann mit einem Kollegen gemeinsam da die Reportage machen. Und danach hat er mir das Aufnahmegerät gegeben und gesagt, versuch mal auf die Ehrentribüne zu kommen. Vielleicht kriegst du ja ein paar Interviews.
So, und da hat vielleicht die Statur und das Alter geholfen. Mensch, lass bei den Lütten durch da.
Ja, so in etwa, so auf jeden Fall. Heute würdest du, ich hatte keine Akkreditierung, nichts. Heute würdest du nicht mal mehr in die Nähe der Ehrentribüne kommen. Da standen zwei Security-Typen. Und ich habe gesagt, Leute, das ist heute meine große Chance. Ihr müsst mich, bitte lasst mich durch. Und die haben mich durchgelassen. Und dann lief die Siegerehrung. Da stand ich schon neben Ebert Diepgen, seinerzeit regierender Bürgermeister von Berlin. Und dann laufen dir die Promis da ja nur so vor die Füße. Also von Uwe Seeler über Wolfgang Schäuble, über Franz Beckenbauer. Alle waren sie da und ich habe sie interviewt. Also das war ein riesengroßer Glücksfall. Genauso hätten die beiden Securities mich vor der Tür gelassen, wäre ich vielleicht nie beim Radio gelandet, weiß man nicht.
Aber dadurch wurdest du zum Senkrechtstarter bei einem noch ziemlich jungen Sender?
Ja, also Senkrechtstarter.
Naja, von 0 auf 100.
Ja, also auf jeden Fall. Dann kurz danach war der erste RSH-Geburtstag. Der wurde vor dem Funkhaus gefeiert und dann kam der Programmdirektor raus, der war auch nicht übersehbar. Hermann Stümpert war ein kräftiger Mann, sage ich mal. Und ich wollte ihm wirklich nur Danke sagen, weil das war für mich, das war mein Kindheitstraum. Einmal im Stadion ein Fußballspiel, das war das Größte für mich. Und sagte dann, Mensch, ich wollte mal Danke sagen, ich bin der da gewonnen hat. Und dann sagte er zu mir, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir es für Sie im Radio gehört haben. Und dann habe ich kurz danach ein Praktikum angefangen, habe währenddessen aber schon Handballspieler der damaligen SG Weichehandewitt noch moderiert. Dann habe ich als Kiel-Reporter angefangen. Unter der Woche war ich Kiel-Reporter, am Samstag Handball, am Sonntag Fußball, Holstein-Kiel. Dann habe ich irgendwann Nachrichten gemacht tatsächlich, auch in der Zeit des Mauerfalls zum Beispiel, also spannende Zeiten erlebt.
Erzähl aber, du sagst jetzt, da habe ich Nachrichten gemacht, da steckt ja mehr hinter als einfach Nachrichten vorzulesen. Ja. Erzähl mal, was heißt das, Nachrichten gemacht?
Das hieß, also du musst dir überlegen, wir waren eine ganz junge, unerfahrene Redaktion. Da waren vielleicht jetzt ein, zwei, drei alte Hasen, aber der Rest waren Leute wie ich, die voller Enthusiasmus da waren. Aber natürlich unerfahren. Und dann überleg mal, was alles über diese junge Redaktion in den ersten Jahren hereingebrochen ist. Also Stichwort Uwe Barschel 87, Rammstein, Geiselnahme Gladbeck, Mauerfall, Wiedervereinigung, erster Golfkrieg. Und das bedeutete tatsächlich, dass wir uns auch in diese Thematiken eingearbeitet haben. Und das hieß, du hast selber die Nachrichten recherchiert über einen DPA-Drucker. Du hast geguckt, was ist wichtig für uns. Natürlich immer.
Trink einen Schluck Tee.
Ja, du hast recht.
Gute Husumer Früchte Festtagsmischung.
Wunderbar.
Ja. Könnte schon ein bisschen abgekühlt sein jetzt.
Natürlich, immer nach den Vorgaben des Senders. Aber wir durften auch da uns ausprobieren und durften alle Fehler machen, die man machen konnte. Wir haben aber jeden nur einmal gemacht, weil wir aus jedem Fehler gelernt haben irgendwie. Ne? Aber das war schon, ja, wir unerfahrenen jungen Leute haben da gemeinsam, weil wir uns unterstützt haben, die Bude gerockt. Das war, also würde ich heute wirklich sagen. Wir haben uns manchmal, meine Güte, weil wir dachten, wenn wir das falsch machen, ist die Demokratie in Gefahr. Also wir haben uns um jedes einzelne Tee gezofft. Aber abends haben wir uns mit den Worten verabschiedet, wenn ich heute doof war, tut's mir leid. Wenn ich ungerecht war, tut's mir leid. Morgen geht's weiter. Und nächsten Morgen wieder.
Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Ja, so in etwa. So in etwa. Und ich finde, wir sind ja in einer Gesellschaft irgendwie, wo man Fehler nicht mehr so zugibt. Und das finde ich so schade, weil irgendwie, wir haben wirklich alle Fehler der Welt gemacht. Aber wir haben uns dafür entschuldigt.
Denn ihr habt sie nicht mit Absicht gemacht.
Nein, deswegen. Wir haben uns auch nur gezofft, weil wir das Produkt gut machen wollten. Also wirklich, wir wollten, und jeder glaubt ja, dass er das weiß, wie es am besten geht. Ne? Und dann gab es Reibereien. Aber noch heute lachen wir darüber und sagen, ja, wie geil waren wir eigentlich.
Was kam dann? Dann hast du Nachrichten gemacht. Bis genau. Anfang der 90er.
Genau. Und dann parallel auch schon so die ersten Unterhaltungssendungen und der damalige Morgenmoderator, lieber Freund von mir, der konnte das mit dem Frühaufstehen nicht so. Das war nicht so sein Ding. Und dann hieß es irgendwann, Köthe, Sie machen das. Und dann,
ich meine, das ist ein Ritterschlag, ne? Morgens.
Ja.
Aufnehmen zu können.
Ja. Ja. Ob das heute immer noch, ja, ich glaube, das ist heute, glaube ich, auch immer noch so, genau. Und ja, und fortan klingelte dann der Wecker immer um 2:45 und die Nacht war früh zu Ende.
Also mit meinem BNI bin ich auch immer früh unterwegs, aber eine 3 steht echt nicht auf dem Wecker. Das ist schon hart.
Ja, ist das auch. Wobei ich bin ein Frühaufsteher. Ich komme gut, also inzwischen altersbedingt natürlich schon, aber damals auch schon. Ich bin immer ganz gut hochgekommen, das muss ich ganz ehrlich sagen.
Wann bist du denn zu Bett?
Ich bin abends meist so gegen 10 ins Bett. 10, wenn Fußball war, so 22:30. Mhm. Und dann, wie gesagt, bis 2:45. Hab dann aber mittags immer noch mal 2 Stunden wirklich tief und fest geschlafen. So um 12 ab nach Hause. Da war ich auch wirklich kaputt. Also ich war immer müde, weil mich das auch alles angestrengt hat.
Radio ist ja auch sicherlich nicht nur alle 10 Minuten mal was ins Mikro sagen, wenn ihr on air seid, sondern in der Zwischenzeit passiert ja auch sicherlich einiges. Zähme, nimm uns mal mit, was passiert denn da, wenn Musik läuft?
Ja, also im Frühstücksclub war das so, dass ich quasi die Sendung immer vorbereitet habe. Ich habe immer ein Skript gemacht. Die meisten Moderationen waren gescriptet. Jeder wusste genau, wo er hin sollte. Und auf jeden war die Rolle, die Moderation zugeschnitten. Und wenn dann ein Titel läuft, dann übst du diese Moderation. Du sagst, wir nehmen Seite 6. In der Mitte, jeder hatte seinen Textmarker, das ist mein Text, das ist der Text, das ist der Text. Und dann hast du die Moderation einmal ganz kurz durchgeübt. Ich habe das aufgeschrieben, wirklich, frag die mit mir es zusammen gemacht haben, mit Atempause, wo ich die 2 Sekunden haben wollte. Und wenn das gut war, dann war ich immer ganz glücklich. Und wenn das nächste war, dann war ich auch mal knaddelig, aber das kam ganz selten vor. Und dann waren auch schon die 3 Minuten des Titels um, dann geht Mikro an und dann geht die Moderation los.
Und dann ist es ja wirklich live.
Ja.
Jeder Versprecher.
Ja. Alles.
Jeder Verhaspler, jedes jedes...
Jupp.
Wird ausgestrahlt.
Ja.
Geht nicht wieder zurück.
Nein, ist so.
Man gewöhnt sich sicherlich an die Situation, wenn das dann auf einmal heißt on air.
Ja.
Wieder.
Genau.
Aber das ist natürlich auch eine Drucksituation. Ja. Das ist nicht so dieser Frühstücksclub, den man sich vorstellt. Mensch, wenn das Lied läuft, trinkt eine Tasse Kaffee und esst ein Mettbrötchen. Eher nicht.
Das haben wir auch gemacht natürlich, klar. Also es wurde dann ja auch im Laufe der Jahre immer lockerer. Ja,
hallo.
Ja, im Laufe der Jahre, das ist wie im Fußball. Du weißt irgendwann, wo der Laufweg des anderen ist. Dann kannst du auch mal einen Ball blind spielen. Aber das haben wir uns wirklich, erarbeitet.
Ja.
Wir haben uns das wirklich erarbeitet, dass wir jeden Tag ein bisschen lockerer wurden. Und wir haben also mittendrin auch Blödsinn gemacht. Aber ansonsten, nee. Also ich war schon immer, für mich war das immer Arbeit und ich wollte, dass wir 4-5 Stunden hochkonzentriert bei der Sache sind.
Dieses Skript, von dem du sprichst, das wird ja sicherlich am Vortag entworfen. Weil wenn ihr loslegt morgens wann war Start?
Ja, wir haben uns meist getroffen. Ich war der Erste, ich war so gegen 3:50 im Sender. Und dann kam die Anne meist so gegen 4:15, da hatte ich schon Kaffee aufgesetzt, Licht angemacht. Und dann haben wir zum Teil nahezu kein Wort miteinander geredet, weil wir alle noch im Tiefschlaf waren. Also wirklich kein Wort. Ja. So außer Moin. Moin. Kaffee schmeckt nicht. So. kann ich nichts für. So, und aber um 5 Uhr, wenn das Licht anging, haben wir wirklich auf Knopfdruck, waren wir da.
Und dieses Skript, wann wird das erstellt?
Das habe ich tatsächlich eigentlich meistens erstellt am Nachmittag vorher.
Das meine ich, ne? Also der Arbeitstag endet ja nicht, wenn der Frühstücksclub vorbei ist, wenn du in deine Mittagsstunde gehst.
Genau.
Danach geht es nochmal weiter für die Vorbereitung des nächsten Tages.
Richtig. Und das hat dann zum Teil eben damals auch noch Miri gemacht. Miri war meine Redakteurin am Tag, die mich dann anrief um 3. Ich kam dann so langsam vom Sofa wieder hoch und gesagt hat, wir haben das und das und das und das und das vorbereitet. Das und das ist steht für morgen an. So und so sieht's aus. Und dann habe ich am nächsten Tag viele Ideen, die einfach eigentlich von ihr waren, als meine verkauft. Ne? Das habe ich aber auch immer so zugegeben. Und ich bin immer abends gerne ins Bett gegangen, wenn ich wusste, okay, Carsten, so 80% der Sendung, so könnte es morgen aussehen.
Ja.
Manchmal habe ich am nächsten Morgen alles in den Mülleimer geworfen, weil sich die Weltlage oder irgendwas verändert hatte. Aber in den meisten Fällen, zumindest war es für mich immer ein gutes Gefühl. Du gehst ins Bett und du weißt, Carsten, die Sendung morgen, wenn nicht gerade irgendwas Schlimmes passiert, du weißt, wo du hin willst und du weißt, wie die Sendung aussehen soll.
Auch der Frühstücksclub, wie jede Sendung, lebt natürlich von der Musik.
Ja.
Die Qualität der Moderatoren kann noch so hoch sein, wenn die Musik für den Arsch ist.
Ja, da bin ich komplett bei dir.
Stehst du am Nachmittag da und sagst, entscheidest, welche Songs gespielt werden oder wer ist dafür verantwortlich, dass eben die Musik, die passt natürlich nicht immer zu den Inhalten, aber dass die Musik, wer sucht die Titel aus?
Das macht tatsächlich eine Musikredaktion. Ja. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun.
Also die geben euch quasi,
wer
entscheidet, wer wann dran ist, wie die Zeiten aufgeteilt sind. Ich glaube, am Radio ist es so, das Wichtigste ist, die Nachrichten einzuhalten. Bei RSH ist das immer um 5 vor.
Genau.
Heißt, dazwischen muss die Zeit irgendwie gefüllt werden. Und wer legt fest, wie lange ihr sabbeln dürft und wer legt fest, wie lange ein Lied spielt?
Die Lieder sind ja, keine Ahnung, die dauern 4 Minuten, die haben ein kaltes Ende, also müssen die auch 4 Minuten mit dem kalten Ende gespielt
werden. Kaltes Ende heißt?
Also das ist hinten mit einem abrupten Ende aufhört.
Genau.
So, und dann warten die Musik lieben, auf dieses Ende und wehe, du quatschst da drauf, dann ist Holland in Not, was erdreistet sich der Moderator. So, und dann gab es ja immer diese Vorgabe, keine Ahnung, früher war das so, eine Moderation darf nicht länger als 2:30 dauern, so in etwa so, dann sind die Hörer die Sache leid, wir sollen Musik spielen. Ob sich das inzwischen geändert hat, ich kann das gar nicht sagen, weil ich jetzt ja in meiner kleinen Sylter Enklave da lebe, irgendwie da darf ich noch ein bisschen andere Worttakes machen. Aber so in etwa ist das. Und dann musst du aber gucken, dass du dann zur Werbung um 5:30 halt eben wieder rechtzeitig mit dem letzten Titel fertig bist. Und das ist dann Übungssache, aber das kriegt man eigentlich.
Okay, also ihr bekommt eure Zeitslots vorgelegt.
Ja.
An die müsst ihr euch halten. Aber ihr wart für den Inhalt dieser Slots dann letztendlich verantwortlich.
Genau.
Also ein Zusammenspiel aus eurer Redaktion und der Musikredaktion.
So ist das.
Das macht letztendlich das Radioprodukt rund.
Richtig. Genau so ist das.
Klingt nicht immer ganz einfach.
Nein, ist es auch tatsächlich nicht. Aber ich habe, wie gesagt, die Musik, das habe ich immer in fremde Hände gegeben, weil ich habe gesagt, ich bin kein Musikfan. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht viel Ahnung von Musik. Ich bin wahrscheinlich ein normaler Durchschnittshörer, der hört sich das an und sagt, ja, ist hübsch oder nicht. Aber ich bin jetzt, so wie sich das andere vielleicht vorstellen, so ein Radiomoderator, der sitzt in Bergen von CDs früher und hört sich die an. Ich wollte den Leuten immer eine Geschichte erzählen.
Ja.
Ich war immer der übers Wort gekommen ist. Und Musik war für mich immer eher störend. Ich wollte am liebsten was erzählen. Geht natürlich nicht. Und insofern habe ich immer gesagt, Musik können andere besser. Das sollen die machen. Und Wort kann ich hoffentlich ganz gut. Das ist dann mein Job.
Wenn du auf 25 Jahre fast Morning Show zurückblickst,
genau.
Was sind für dich die... An was denkst du denn da so konkret, wenn du 1, 2 Ereignisse nennen müsstest?
Also erstmal denke ich tatsächlich an die vielen Kolleginnen und Kollegen, die mich in der Zeit begleitet haben. Mit jedem Einzelnen eigentlich und mit jeder Einzelnen war es eine Freude irgendwie. Das war schon toll. Ich muss immer bedenken, man trifft sich, wie gesagt, um 3:45 im Punkhaus. Das ist eine Zeit, wo Menschen empfindsam sind, wo ein falsches Wort dafür sorgen kann, dass die Stimmung irgendwie den Bach runtergeht und irgendwie war es rückblickend immer schön. Und es gab eigentlich Highlights ohne Ende. Also ich kann mich an die eine Woche erinnern zum Beispiel, da haben wir vom Bauernhof in Sorgwold gesendet. Irgendwie, das war so eine Aktion, wo Hörer entscheiden sollten, von wo sendet ihr. Und wir haben wirklich eine Woche lang von morgens um 5, glaube ich, bis abends um 18 Uhr aus einem Stall aus einem Stall gesendet irgendwie und haben nebenbei auf dem Bauernhof mitgeholfen und am Ende, glaube ich, war das gesamte Dorf und sämtliche Orte rundherum auf den Beinen und haben uns da beobachtet. Das war schon irgendwie, wo ich sage, boah, da haben wir auf die alten Tage, also so, ja doch, ich war ja schon relativ lange im Geschäft, aber nochmal irgendwie einen rausgehauen. Das war schon groß.
Wie viele Menschen haben im Peak bei euch zugehört, weißt du das? Doch, das wirst du wissen.
Wir waren, ich habe mich auch ehrlich gesagt nie so um Zahlen gekümmert. Wir waren, glaube ich, mal irgendwann vor den 480.000 irgendwie sowas.
Gut, dann runden wir mal auf.
Ja.
Es hörten im Peak durchschnittlich 500, eine halbe Million Menschen euch zu, dir zu.
Ja.
Ne, wir hatten schon das Thema, wenn du dich verhaspelst, kriegen das 500.000 Menschen mit. Mhm. Sagen, Mensch, der Köter schon wieder. Mhm. Aber ihr habt ja auch eine ungemeine Verantwortung, Gesellschaftsverantwortung letztendlich auch. Ihr könnt ja auch Meinungen fördern, Meinungen manipulieren.
Ja.
Wie geht ihr da mit politischen Themen? Seid ihr damit umgegangen?
Ja, ich würde sagen, dass ich da immer schon sehr, 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 sehr vorsichtig war und ich bin im Laufe der Jahre immer vorsichtiger geworden, weil einfach die Zeit so schnell geworden ist mit Meinungen, die irgendwo veröffentlicht werden, mit angeblichen Tatsachen, die dann irgendwann als Fakt hingenommen werden. Und ich bin mir dieser Verantwortung immer bewusst gewesen. Und wie gesagt, je älter ich werde, umso mehr wird mir die Sache bewusst. Und deshalb versuche ich wirklich jeden einzelnen Satz, den ich sage, stelle ich auf den Prüfstand und sage mir, Carsten, ist das richtig, was du sagst? Ist das so vernünftig? Kann man das falsch verstehen? Weil genau das, was du
sagst. Wie ist das mit Ironie? Sarkasmus?
Ja, funktioniert im Radio nicht tatsächlich. Oder jedenfalls, es gibt ein, zwei Sender, die darauf gepolt sind. Aber normalerweise, sage ich mal, war die Zeit, wo wir die größten Fehler gemacht haben, auch ich selbst, war die Zeit, als Harald Schmidt populär war. Und wir wollten alle so sein wie Harald Schmidt, weil wir ihn so geil fanden.
Ja.
Konnte natürlich keiner von uns. Und außerdem wollten die Leute es auch nicht. Die Leute wollten keinen sarkastischen, zynischen, ironischen Kassenköter, sondern die wollten den netten Kassenköter. Mhm. Aber da haben uns, glaube ich, alle mal so ein bisschen verrannt.
Ja.
Wie gesagt, ich inklusive, man macht alle Fehler, man muss daraus lernen. Aber nein, Ironie funktioniert im Radio wirklich ganz schlecht, das kann ich so sagen. Und was die Verantwortung angeht, bin ich komplett bei dir und kann nur jedem, der heutzutage Radio macht, sagen, seid vorsichtig mit allem, was ihr erzählt und überprüft jeden einzelnen Satz und jedes einzelne Wort.
Denn gesagt ist gesagt.
Ja, und es bilden sich so schnell Meinungen heutzutage durch alles, was um uns herum passiert.
Ja.
Und da ist, finde ich, jeder von uns in der Verantwortung.
Ja. Bevor wir gleich über die aktuelle Situation im Radio mal zu sprechen kommen, wie sich das auch in den letzten Jahrzehnten verändert hat.
Ja.
Irgendwann endete der Frühstücksclub. Ich habe so zwei Momente in meiner Radio-Hörerzeit in Erinnerung. Einmal das Ende des Frühstücksclubs mit Carsten Köthe und vom Konkurrenzsender von Enjoy das Ende der Morningshow mit Kuhlage und Hardeland.
Ja.
Das war für uns, weil wir es auch im älteren Alter häufig gehört haben, sehr, sehr emotional.
Ja.
Was waren die Gründe für euch damals zu sagen, okay, enough is enough?
Bei mir war es tatsächlich die Krebserkrankung.
Ja.
Also ich bin dann irgendwann, ich glaube 2012 wurde mein Krebs entdeckt und dann hat man das 2 Jahre beobachtet, nennt sich Watch and Wait, angucken, beobachten und 2014 irgendwann war dann tatsächlich Schicht im Schacht. Da wurden die Schmerzen zu groß, da hatten sich Lymphknoten gebildet, die Klumpen gebildet haben. Ich hatte dann bestimmt eine Woche lang nachts nicht geschlafen, mich morgens trotzdem irgendwie in den Sender geschleppt. Und dann sagte mein Professor, Herr Köthe, wir müssen jetzt anfangen mit Chemotherapie. Und dann bin ich morgens um 9 in den Sender gefahren, habe mich auf dem Sender verabschiedet und habe gesagt, Leute, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr nicht da. Und dann bin ich von da direkt in die Klinik und um 10:30 war ich angeschlossen. Und dann begann die Chemotherapie. Und das war dann das Ende vom Frühstücksclub. Ich bin dann nach einem halben Jahr wiedergekommen. Aber da hatte man dann, glaube ich, auch nicht mehr so das Zutrauen, ob ich denn nun nach der Erkrankung nochmal so wieder die Kurve...
Die Gefahr ist ja sicherlich da, eines Rückfalls oder eines spontan eintretenden schlimmen Ereignis.
Genau, und da hatte man, glaube ich, gesagt, Mensch, wir wissen nicht, ob er das nochmal irgendwie hinkriegt.
Ja.
Dann habe ich mal eine kurze Zeit den Nachmittag moderiert. Das war auch sehr schön, aber ich bin kein Nachmittagsmoderator. Das habe ich irgendwie festgestellt. Ich bin...
Was ist da der Unterschied?
Damit hast du eine Moderation, hatte ich pro halbe Stunde und
Du willst ja was, du willst ja Geschichten
erzählen. Ich will was erzählen. Das ist
schwierig.
Ich will
was erzählen. 3 Minuten in 30 Minuten.
Ich will
Minuten.
Was erzählen. Ja, ja. Wollen wir sagen. Ich will was loswerden. Ich will nicht Musik spielen. Ich will was erzählen.
So. Und wer heutzutage sowas möchte, was erzählen möchte, Geschichten erzählen möchte,
ja,
der muss ja nicht zwingend im Radio arbeiten. Ja. Er hat ja heutzutage, so wie wir hier zusammenkommen,
ja,
die Möglichkeit, das ja kann jeder, jeder Hans und Franz kann heutzutage einen Podcast aufnehmen.
Ja.
Was macht das Thema Podcasting
ja
mit der Radiowelt? Was würdest du sagen? Was sind da Erfahrungen, die du auch mitbekommst? Viele ja Podcasts werden ja auch mittlerweile im Radio ausgestrahlt.
Genau.
Radiosender, auch RSA hat ja eine eigene Podcast-Schiene.
Genau. Ja.
Aber trotzdem, wie hat das Podcasting das Radio-Game verändert?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass im Moment das noch so ist, dass da beide gut voneinander profitieren. Also das ist jedenfalls mein Eindruck, dass beide super nebeneinander herleben können. Das gute alte Radio funktioniert immer noch für die schnelle, kurze Information. Und wer dann etwas tiefer in ein Thema einsteigen will, der braucht dafür mehr Zeit und der schaltet einen Podcast ein. Wie sich das in Zukunft entwickelt, das kann ich gar nicht sagen. Also da fehlt mir ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie irgendwie.
Wo siehst du denn eher Potenzial? Was, Radio oder lineares Fernsehen? Beide Medien haben ja,
ja,
durchleben ja einen Wandel.
Ja.
Fernsehen in puncto Streaming.
Ja.
Wir wollen konsumieren, wann wir wollen und
ja
nicht, wann wir müssen.
Ja.
Radio hat den Podcast als,
ja,
als Gegenpart,
ja,
verändert sich auch dadurch. Mhm. Radio hat als Gegenpart Spotify, Apple Music.
Ja.
Man kann also alles konsumieren, was man möchte, ohne ein, ja, Radio haben zu müssen.
Ja.
Trotzdem, wenn,
ja,
man sich Hörerzahlen anschaut,
ja,
Radio lebt weiterhin.
Ja.
Warum?
Ich glaube, dass Radio immer noch lebt, weil am Ende die Leute, natürlich kannst du deine Lieblingsmusik im Radio hören, Quatsch, über Spotify hören oder über Apple oder so, aber irgendwann willst du doch auch wieder, dass da einer im Radio ist, der dir irgendetwas erzählt, der eine Emotion in dir auslöst, der dich zum Lachen bringt, der dich nachdenklich macht, der dich betroffen macht, der dir die neuesten Infos erzählt irgendwie, und deshalb glaube ich, wird das gute alte Radio überleben und wird auch weiterhin einen guten Weg gehen. Ich glaube eher, dass das lineare Fernsehen tatsächlich Schwierigkeiten bekommen wird und dass diese Generation, die jetzt ranwächst, wahrscheinlich gar nicht mehr zum Teil weiß, dass es um 20 Uhr eine Tagesschau gibt. Die sagen, wie Tagesschau?
Ich habe doch TikTok.
Ja, wollte ich gerade sagen. Ich habe doch alle Infos hier. Also ist jetzt überspitzt formuliert.
Nein, aber das ist, ich glaube nicht, dass das so überspitzt formuliert ist. Ich glaube, das ist schon Realität in häufigen Fällen.
Ja.
Weshalb ich häufig noch Radio konsumiere, ist, ich habe den Zugriff auf alle Musik, die ich möchte.
Ja.
Und ich sehe dann, fahre ein Auto oder schalte das Auto an und Display geht an und ich,
ja,
könnte mir was aussuchen. Und ich finde nichts, obwohl ich,
ja,
Zugriff, das ist so bescheuert.
Ich weiß.
Aber mir fällt nichts ein, was ich suchen möchte, was ich hören,
ja,
möchte. Ach, nicht schon wieder.
Ja.
Ach komm, dann machst du mal Radio,
ja,
weil da kann ich nicht bestimmen, was läuft.
Ja.
Es sei denn, ich rufe an und wünsche mir was.
Ja.
Aber ich lass es einfach auf mich zukommen, was läuft, und lass mich überraschen,
ja,
was läuft.
Ja, deswegen, das ist ja, das, ja, ich finde so, deswegen, Radio ist immer noch ein überraschendes Medium.
Ja.
Ich habe zu Hause, ich habe zum 35-jährigen Jubiläum, also neben einer anderen Kleinigkeit, habe ich so ein DAB Plus Radio.
Oha.
Gekriegt. Bei mir zu Hause in der Küche, so, da kann man, keine Ahnung, ich weiß nicht, 5000 Sender mit Empfang oder so.
Ja, das wird zumindest immer beworben. So.
Und ich habe,
ja, ja,
morgens in der Küche habe ich immer einen. Und wo ich weiß, die machen so ein bisschen Chill-Out-Musik morgens. Also wenn ich dann jetzt um,
ja,
um 7 Frühstück oder wann auch immer so. Und also einen Sender, den habe, ja, ich an, wo ich weiß, was ich kriege. Und die anderen 4.099 habe ich noch nie gehört.
Das ist das so. Ich weiß total. Ich habe Netflix, ich gucke, ich mache es wieder aus, weil ich nichts finde.
Ja.
Oder mich nicht entscheiden kann.
Ja.
Und dann,
ja,
ja, ein Luxusproblem unserer Gesellschaft, unserer,
ja,
technologischen Entwicklung.
Ja.
Und manchmal habt ihr einfach Bestand, was schon lange da ist.
Definitiv, wollte ich gerade, ja, sagen. Und wie, ich glaube tatsächlich irgendwie, dass die Leute doch das Radio einschalten und,
ja,
dass die doch, das war zu meinen Zeiten, denke ich mal, auf jeden Fall so. Wenn die morgens im Auto waren, auf dem Weg irgendwo hin und sagten, ich muss schon wach sein, dann will ich, dass der Köter auch schon wach ist. Wir wollen mal hören. Und er war schon wach.
Und er ist wieder da.
So, genau. Und er ist, ja, wieder da. Genau.
Schön. Ich hoffe, dass Radio weiterhin Bestand hält, und ich hoffe natürlich auch aus Eigeninteresse, dass das Podcasting selbstverständlich auch
unbedingt
weiter leben wird,
unbedingt,
und es weiterhin diesen das Aufleben erfährt.
Ja.
Und bedanke mich, Carsten, für deine Zeit. Wir sind bei 50 Minuten angelangt.
Ja, genau. Haben wir noch ein paar Minuten?
Das ist ja das Schöne.
Ja.
Hier sagt niemand, so,
weil,
Stunde, oder wir müssen uns beeilen, die Nachrichten kommen gleich,
ja,
wir können hier noch ein bisschen dranhängen.
Ja, geil, weil ich meine, zu Anfang haben wir ja schon gesagt, irgendwie, fünfjähriges Jubiläum von dir. Und da habe ich natürlich, komm, da bin ich jetzt der alte Radiomann, der jetzt auch mal zwei, drei Sachen wissen will. Also
okay, gerne. Also ich wollte dich für mein Fünfjähriges haben, weil du bist für mich die Stimme Schleswig-Holsteins. Also sehr gerne, ich lasse mich sehr gerne von dir befragen.
Wie viele Leute hast du in dieser Zeit, in diesen 5 Jahren interviewt? Hast du eine Zahl, so über den Daumen?
Okay, das habe ich dich nämlich auch gerade gefragt. Habe ich Zahlen parat? Über den Daumen erreiche ich pro Jahr 25.000 individuelle Menschen.
Okay.
Mit dem Podcast, der ja doch relativ regional ist.
Ja, klar.
Dadurch würde ich, ja, kommen wir ungefähr auf eine 6-stellige Zahl.
Ja.
Das stimmt. Und zudem läuft es ja bei YouTube und bei Instagram und TikTok und so weiter.
Ja.
Also ja, da sind schon ein paar Leute, die ich erreicht habe.
Ja.
In jetzt knapp, bald 200 Folgen. Ich versuche.
200? Okay.
Ja, ich versuche einmal pro Woche ein interessantes Thema oder einen interessanten Gesprächsgast meinen Hörerinnen und Hörern präsentieren zu können. Ja.
Gab es irgendeinen Gast, der dich mal komplett überrascht hast, wo du vielleicht völlig anders mit anderen Erwartungen daran gegangen bist irgendwie?
Ja, ich bin stark davon ausgegangen, dass der echt viel sabbelt. Ich stelle dem eine Frage und er erzählt. Hm. Und ich stelle ihm diese Frage. Hm. Und die Antwort ist ungefähr 15 Sekunden lang. Und denn da fängt es an, dass man dann froh ist, dass man schon ein bisschen Erfahrung hat. Dass man denn so einigermaßen drauf reagieren kann.
Ja.
Weil wenn man erwartet, der sabbelt jetzt 3 Minuten, weil man ist gedanklich, man muss es schon hinbekommen, das weißt du selbst.
Ja,
das ist
so
Transferleistung. Du hörst einerseits zu, andererseits willst du daraufhin eine schlaue Frage stellen.
Ja, klar.
Oder deinen roten Faden so ein bisschen befolgen.
Ja.
Und wenn du dann planst, dass der jetzt 2-3 Minuten sabbelt und nach 10 Sekunden durch ist,
kann es 10 werden.
Absolut.
Das hatte ich mal mit Peter Maffay. Ich muss aber auch dazu sagen, das war, glaube ich, eines der schlechtesten Interviews, die ich je geführt habe. Das lag nicht an ihm, das lag einfach daran, dass ich habe Scheiße gefragt. Das war eine zähe Stunde, kann ich dir sagen.
Peter Maffay ist ein Name.
Ja.
Ein Podcast, den ich sehr gerne höre, ist der OMR-Podcast. Und der Chef von OMR, Online Marketing Rockstars, Philipp Westermeier, der war auch schon mal bei mir im Podcast zu Gast. Da bin ich auch immer noch sehr, sehr stolz drauf. Und er hatte immer eine Situation, da hatte er Herrn Seckler von deiner Insel als Gesprächsgast, der überhaupt keinen Bock hatte auf diesen Podcast.
Okay.
Und er hat es nicht so sehr raushängen lassen, aber ich habe es wahrgenommen und dachte, wow, okay, Philipp, das ist eine Herausforderung.
Ja.
Weil man hat schon gemerkt, dass Seckler das machen musste.
Ja,
das ist nicht so einfach. Deswegen bin ich auch immer sehr dankbar, dass meine Gesprächsgäste Lust haben. Entsprechend dankbar bin ich, dass du auch Lust hattest darauf.
Übrigens ist Herbert Seckler ein sehr netter Kerl.
Aber
auch ein ganz bescheidener, der auch, glaube ich, tatsächlich immer am liebsten einfach nur so ein Restaurant und alle sind glücklich und alle sind happy.
Das meint er auch zu mir mal.
Genau.
Ich möchte nicht in Rampenlicht. Nee, ich möchte nicht mehr. Ich möchte einfach hier sein.
So ist Herbert.
Ja, und super sympathisch.
Ja, natürlich, absolut.
Und auch bodenständig.
Und der bodenständigste Mensch der Welt, um wieder auf Sylt zurückzukommen, wo alle denken, große weite Welt. Nein, du kannst bei ihm auch, keine Ahnung, einfach nur sitzen und sagen, ich möchte nur eine Tasse Kaffee. Und du wirst genauso nett bedient wie neben dir Günter Netzer.
Also Sansibar ist tatsächlich eine Reise wert.
Die
vor allem, wenn man ihn auch mal kennenlernen möchte.
Ja.
Er steht da ja meist oder sitzt da beim Eingang.
Ja, genau.
Ja.
Rolling Casino, also dann.
Ja.
Hattest du eine Sache noch, von Anfang an schon dieses Mobil? Nein, oder?
Nee, was haben wir jetzt? 2024 haben wir, ne? Genau.
Ja.
Seit diesem Jahr. Seit diesem Jahr, folgender Hintergrund.
Ja.
Ich bin ein sehr fauler Mensch. Wie viele Menschen, möglicherweise. Und mittlerweile ist das Equipment doch etwas mehr geworden.
Okay.
4 Mikrofone.
Ja.
Mischpult. Das Interface, das Mischpult, ein Laptop, die Kamera.
Ja.
Da kommt Gewicht zusammen, das ist sperrig.
Ja.
Und ich war es leid, aufzubauen, abzubauen, hinzutragen, abzubauen, aufzubauen, hinzubauen und so weiter. Und dann überlegt, okay, was kannst du machen? Kannst du ein eigenes Studio in Husum einrichten?
Ja.
Aber kommt ein Carsten Köhler nach Husum dafür gefahren? Kommt ein Ministerpräsident dafür nach Husum? Eher nicht.
Ja.
Denn lass mich doch mit meinem Studio zu diesen Menschen fahren.
Ja.
Und die Idee entstand im letzten Jahr so ein bisschen. Habe ich, okay, wie kann man das umsetzen?
Ja.
Da brauchst du ja Fläche.
Ja.
Du brauchst Fläche. Und so ein Van oder so ein kleiner Bus, schwierig, weil es soll auch gemütlich sein.
Klar.
Du sollst dich hier wohlfühlen.
Ja.
Wir wollen eine Tasse Tee trinken.
Ja.
Ich möchte von A nach B kommen.
Ja.
Und da kam die Idee, Mensch, mach doch ein mobiles Podcast-Studio in einem Wohnmobil.
Ja.
Aber so ein Wohnmobil ist auch nicht günstig.
Oh ja, klar.
Und da habe ich Gott sei Dank ganz, ganz tolle Werbepartner gefunden, die mich hierbei unterstützen, dieses ich weiß es nicht besser, aber ich habe das noch nicht wieder irgendwo gehört, dieses einzigartige Projekt umsetzen zu dürfen. Und seitdem fahre ich mit dem Wohnmobil durch Schleswig-Holstein und treffe interessante Persönlichkeiten wie dich.
Also es heißt seit dem Tores Tea Time Tour erst, davor
genau, ich habe die Tour. Die Tour habe ich nochmal angedichtet, angetextet, es passte ganz gut.
Ja,
aus Tores Tea Time wurde ein Tores Tea Time Tour.
Ja.
Und ja, seitdem trinke ich einmal die Woche Tee mit interessanten Menschen aus der Region.
Ja.
Und den Fokus möchte ich auch gerne beibehalten. Das möchte ich als meine Nische so weiter nutzen. Den regionalen Aspekt.
Ja.
Einfach Themen aus Norddeutschland, Menschen aus dem Norden.
Ja.
Ich fing mal an mit Tores Tea Time, der Podcast aus dem Norden für Menschen aus dem Norden. Und das läuft jetzt seit 5 Jahren und ich bin ganz gespannt, wo die Reise noch hingehen wird.
Ja, aber ich würde sagen, weiteren Erfolgen steht nichts im Wege irgendwie.
Und ich würde sagen, mehr kann nicht kommen nach dir.
Ja, ist hoffentlich noch irgendwie Luft nach oben. Also, ne?
Schauen wir mal.
Aber es war mir eine Freude auf jeden Fall. Also sowohl das Gespräch als auch tatsächlich mal das hier erleben zu dürfen. Das ist schon geil.
Vielen Dank, Carsten. Es freut mich wirklich sehr, von dir zu hören. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja,
meine letzte Frage im Podcast seit 5 Jahren und ich habe schon so viele Namen da gehört.
Ja.
Ist, denn ich wollte schon immer mal eine Tasse Tee mit dir trinken.
Siehste.
Das haben wir jetzt gemacht.
Ja.
Mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Gibt es da jemanden, mit dem du es noch, also, oder einfach mal gesprochen hast, mit dem du immer mal reden wolltest, aber das noch nicht geschafft hast?
Ich überleg gerade. Eigentlich nee. Also würde ich jetzt also spontan wirklich irgendwie sagen, fällt mir jetzt keiner ein, was Prominenz angeht, ohnehin schon nicht. Ich war nie so Promi-affin. Ich war, glaube ich, auch nie so ein guter Interviewer. Das konnten, glaube ich, andere auch immer besser. Ich fand die ganz normalen Menschen in Schleswig-Holstein.
Ja.
Das waren immer meine Highlights. Der Landwirt von nebenan, der Straßenfeger auf Sylt, der bei uns dann morgens vor der Tür sauber macht, die junge Mädel, dass die Krebs macht.
Das sind halt Typen, ob Mann oder Frau. Das sind Typen, wie wir hier oben einfach sind.
Ja, und das war immer so mein Highlight.
Verstehe ich.
Von daher, wenn du jetzt hast, irgendein Promi oder so, sage ich.
Nee, muss nicht. Muss gar kein Promi sein.
Nee, ne, also insofern, lass uns die ganz normalen Menschen feiern. Lass uns, ich
Gerne. Muss
gleich zur Mutti, wie gesagt, ins Pflegeheim. Lass uns jede Altenpflegerin und jeden Altenpfleger feiern. Lass uns jeden Menschen im Krankenhaus feiern.
Ja. Nicht nur klatschen, sondern lass uns sie,
Das ist
für sehr gerne.
Ein gutes Schlusswort, oder?
Das möchte ich unterstreichen. Bitte trink eine Tasse Tee mit deiner Mutti.
Mach ich.
Jawohl. Genieß die Zeit.
Jawohl.
Vielen Dank für deine Zeit, lieber Carsten. Und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time Tour
mit
Carsten Köthe. Vielen Dank.
Immer gerne. Mir eine Freude.